Gespräch.
Bei der Schulung für die Mitglieder der deutschen Minderheit in Nordpolen vor 2 Wochen kam auch das Thema Deutsch als Muttersprache an polnischen Schulen zur Sprache. Uwe Hankamp hat für sie mit Rafał Bartek, dem Direktor des Hauses für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Oppeln, darüber gesprochen.
Thema heute war mal wieder 2 Sprachen. Wie sieht es denn aus mit der Zweisprachigkeit? Also ein bisschen schwach hier in der Region?
Ja gut, ich kann das als Außenstehender nicht so gut beurteilen, wie es hier konkret aussieht. Auf jeden Fall das, was die Statistik zeigt, das ist die Tatsache, dass es hier ausbaufähig ist, weil es gibt, so wie auch aus den Gesprächen zu entnehmen war, durchaus Dörfer und Ortschaften, an denen nicht einmal die niedrigste Stufe des Unterrichts an den Schulen eingeführt worden ist, also die 3 zusätzlichen Stunden des muttersprachlichen Deutschunterrichts an den Schulen. Und das ist schon eine Sache, mit der man erstmal anfangen kann oder sollte zumindest, wenn es tatsächlich dort vor Ort Familien gibt und Kinder, die da den Bedarf haben, da sollte man davon anfangen.
3 zusätzliche Deutschstunden, was kann man denn noch erreichen, noch mehr?
Gesetzlich gibt es dann 2 weitere Möglichkeiten. Erstens sind es Schulen, die zweisprachig unterrichten, wo mindestens 4 Fächer zweisprachig angeboten werden. Und dann die höchste Stufe ist eine Schule mit dem Unterricht in der jeweiligen Minderheitensprache. Das sind natürlich Stufen, die man erstmal, glaube ich, erreichen kann, wenn man den ersten Schritt wagt, weil es bedarf einer Überzeugung an sich des Schulleiters, aber auch der Eltern, dass es sich lohnt. Und um dieses zu vervollständigen, muss man irgendwo anfangen. Und da sollte man vielleicht nicht unbedingt gleich von der höchsten Stufe anfangen, weil das wird schwierig, auch für die Eltern und so weiter, sondern von der niedrigsten. Man muss auch bedenken, in Polen nach 45 gibt es kaum Beispiele für zweisprachigen Unterricht an den Schulen. Und das ist eine weitere Schwierigkeit, eine Hürde, die eine Minderheit überbrücken muss. Denn es geht auch um die Mentalität der Menschen. Auch wenn man jetzt einen jungen Elternteil empfehlen würde, schick dein Kind an eine zweisprachige Schule, wird diese Mutter oder der Vater sich Gedanken machen, bringt es jetzt mehr Nutzen oder mehr Schaden für das Kind, wird es gut gehen, weil der selber nie die Erfahrung gemacht hat mit Zweisprachigkeit. Das ist ein großer Nachteil, den wir als Minderheit in Bezug zum Beispiel zu den Deutschen in Dänemark haben, weil dort mittlerweile sprechen die Kinder auch nicht mehr Deutsch zu Hause, die sprechen den dänischen Dialekt, aber die Eltern schicken sehr bewusst die Kinder an zweisprachigen Schulen, an Minderheitenschulen, weil sie selber solche Schulen auch besucht haben. Und für die ist es selbstverständlich, dass man ein Kind dorthin schicken soll, weil dort wird es die Sprache am besten erlernen. Für unsere Eltern ist es leider nicht so selbstverständlich.
Das heißt, wir müssen nicht nur die Bürgermeister und die Schulen überzeugen, sondern auch vor allem unsere Eltern, diese Schwelle zu überwinden. Wir müssen den Leuten den Nutzen zeigen, wir müssen die Leute motivieren zu handeln. Wie kann ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Bürgermeister überzeugen, dass es sich für ihn lohnt? Welche Argumente habe ich für die Eltern, welche Argumente habe ich für die Verwaltung?
Man muss vor allem erstmal sehen, der Bürgermeister, wenn sich die Deklarationen finden werden, der muss es machen. Also den brauche ich nicht groß zu überzeugen, der muss es machen. Die Hürde, die man tatsächlich nehmen muss, ist die Eltern zu überzeugen und für Qualität zu sorgen. Denn wenn ein Schuldirektor so das Gefühl hat, der muss es jetzt machen, er will es aber richtig nicht, der hat keinen guten Lehrer dafür, dann scheitert es an der Qualität. Also die Einbrüche, die wir auch in der Statistik gesehen haben, zum Beispiel im gymnasialen Unterricht, die haben oft mit Qualität zu tun. Also wenn die Eltern dann sehen, die Qualität stimmt nicht, das ist eine zusätzliche Belastung, machen die nicht mehr mit. Aber natürlich gibt es auch konkrete Vorteile für den Bürgermeister, wenn der das dann machen muss, weil der macht es nicht umsonst. Also in Polen ist das Gesetz so konstruiert, dass es erstmal Vorteile gibt für Schulen, die Minderheitensprache anbieten. Die kriegen zusätzliche Gelder, zusätzliche Subventionen. Und seit einem Jahr ist es auch so, dass noch aufstockend zusätzliche Gelder zu holen sind, wenn man Zweisprachigkeit oder Unterricht in der Minderheitensprache anbietet. Also das sind durchaus Möglichkeiten, die reizvoll sind für die Gemeinden, aber die Ausgangsposition, die Ausgangslage kommt von den Eltern und da muss ich das meiste bewegen.
Wir haben gesagt, die Menschen sind faul und sie kommen ungern in Bewegung. Welchen Nutzen kann man denn erwarten, dass es eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt, gibt?
Erstens sprechen wir hier von Minderheiteneltern. Also da sollte das Bewusstsein an sich, dass es sich lohnt, die deutsche Sprache weiterzugeben, schon mal da sein, zu Hause. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, über die man sprechen kann, ist natürlich der Vorteil der deutschen Sprache gegenüber auch der englischen Sprache, den ich immer nenne, dass in Polen an sich, in den Regionen, wo die Deutschen leben, die deutsche Minderheit lebt, wird es immer ein Vorteil sein für die Kinder, für Jugendlichen, die deutsche Sprache zu erlernen, weil es wird vielleicht das erste Land sein, das sie besuchen werden, Deutschland an sich. Es wird aber auch die Sprache sein, die sie in der Region am meisten nutzen können, weil es kommen Besucher hierher oder es kommt die Familie nach Ostpreußen, nach Elmland und Masuren und das lohnt sich auch so. Und drittens, man wird immer im Vorteil sein, wenn man hier auch quasi die Archive, die Geschichte entdecken kann in der Sprache, in der sie geschrieben wurde. Es wird immer viele Menschen geben, die daran interessiert sind und die können das nur erfahren und erlernen, wenn sie tatsächlich hier mit der Sprache auch verwurzelt sind.
Natürlich noch berufliche Chancen.
Das sowieso.
Das war Rafał Bartek, der Direktor des Hauses für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Oppeln, im Gespräch mit Uwe Hankamp zum Thema Deutsch als Muttersprache an polnischen Schulen.
Beitrag.
Riga, die Hauptstadt Lettlands, wird mit dem 1. Januar 2014 europäische Kulturhauptstadt. Zur Kultur gehört auch die Sprache und zur lettischen Tradition gehört unter anderem Deutsch. Uwe Hankamp hat im Rahmen einer Journalistenreise beim Deutschen Gymnasium in Riga vorbeigeschaut, dessen Direktorin Sandra Schiele die Teilnehmer ausführlich informierte.
Kommt man in das Stadtviertel von Riga, in dem das Deutsche Gymnasium liegt, dann sieht man schon von weitem an der Hauptstraße eine hohe Hecke. Dahinter verbirgt sich die Schule. Die erste Frage an die Direktorin Sandra Schiele galt denn auch dem lebendigen Zaun. Hat die Hecke oder ihre auffallende Höhe einen besonderen Zweck?
Das ist die höchste Hecke in Europa. Aber das kostet auch nicht wenig Geld, muss ich sagen. Ja, also ich habe 53 Linden 1937 gepflanzt. Und also eine Frisur kostet 20 Lat. Und die müssen zweimal im Jahr frisiert werden. Das ist gar nicht so einfach. Ist auch praktisch, ja. Also weil hier, also die Straßenkreuzung. Wir haben auch Bienen. Wir haben eigene Bienen oben im vierten Stock. Die wohnen in der Schulwand und also wenn Linden blühen, also dann sind die sehr zufrieden mit Lebensverhältnissen hier.
20 Lat sind übrigens etwa 30 Euro oder 120 Swati. Bevor die Schule selber zur Sprache kam, gab es einen kurzen Rundgang in den Schulkorridor zu historischen Fotografien des Viertels, mit dem das Deutsche Gymnasium verbunden ist.
Wo sind wir? Wir sind in Riga, das ist klar. Dann sind wir in Hagensberg. Warum heißt die Gegend Hagensberg? Die Familie Hagen wohnt hier in der Nähe und die Landschaft war ziemlich hügelig. Und die Letten können nicht die Mannlaut H aussprechen. Sie sagen Agenskans. Kans ist auf Lettisch Berg. So heißt diese Gegend Hagensberg.
Zum Viertel gehören natürlich auch wichtige Bauwerke.
Die Dominanten von unserer Gegend, das ist der Wasserturm vom Jahr 1910 vom deutschen Architekten Wilhelm Boxlaff konzipiert worden. Wir sind sehr stolz auf unseren Wasserturm. Wir haben nur zwei solche Türme in unserer Stadt.
Riga beherbergte früher auch deutsche Bevölkerung und deren Gebäude.
Das ist das, was bis 1939 eine deutsche Schule hieß. 1939 hat die Schule mehr keine Schüler gehabt. Wir wollten dieses Gebäude für unsere Schule gewinnen, aber es ist uns nicht gelungen. Jetzt ist da ein Verlag einer russischen Zeitung drin, Veste Sigodnja.
Damals war Hagensberg deutlich bewaldeter.
Das sind die Hagensberger Kiefern. Wir haben bis dem heutigen Tag noch 77. Unsere Schüler haben eine Projektarbeit gehabt und haben die alle tüchtig durchgezählt.
Die kulturelle und sprachliche Vielfalt, die es früher in Lettland und Riga gab, lässt sich auch auf den alten Bildern nachvollziehen.
Besonders wichtig für mich ist dieses Bild. Das ist das, was ich allen unseren Schülern zeige, wenn die dann in unsere Schule kommen. Hier können Sie lesen, Gagensbreg. Das ist russisch geschrieben, deutsches Wort mit kyrillischer Schrift, aber falsch. Nicht Berg, sondern Breg. Und hier steht Golubinnaya Ulitsa. Eigentlich ist es die Taubenstraße und jetzt Lettisch Baloža Straße. So ist die Geschichte und so sage ich immer, zwei Sprachen, Deutsch und Russisch, sind keine Fremdsprachen in Riga gewesen. Ja, das sind ganz normale Sprachen gewesen vor 100 Jahren.
Die Kirche des Viertels hat auch für die Schule ihre Bedeutung.
Die Martinskirche von meinem Lieblingsarchitekten in unserer Stadt, Johann Daniel Felsko, konzipiert worden. Und das ist wiederum wichtig. Während der Sowjetzeit, Weihnachtsfest war streng verboten. Und dann, als wir wiederum frei wurden, dann haben wir versucht, unseren Schulen die Weihnachtstradition beizubringen. Und so bis zum heutigen Tag finden immer zu Weihnachten also Konzerte unseres Chores statt in dieser Kirche. Die Akustik ist hervorragend.
Einiges ist heute noch wieder zu erkennen, anderes ist inzwischen verloren gegangen.
Das ist unsere Hagensberger Straße und unser Weg zur Kirche im Winter. Und das ist das, was nicht mehr zu finden ist. Also der Biergarten, da ist jetzt der Weg zum Flughafen.
Die Schule heißt offiziell Staatliches Deutsches Gymnasium Riga. Das sorgt oft für Missverständnisse, auch bei den Journalisten.
Wo befinden wir uns jetzt? Wissen Sie das?
In einer deutschen Schule.
Nee, keinesfalls. Das ist eine lettische Schule. Von Anfang an eine lettische Schule gewesen.
Die Namensgebung der Schule war auch bei der letzten Umbenennung nicht unumstritten.
Unser Träger hat gesagt, da sie schon 50 Jahre diese Tradition haben, sie werden dann Riges-Walst-Warte-Gymnasie sein. Aber das irritiert Leute. Wir haben keine deutschen Schüler an unserer Schule. Alle sind Letten. Also wir unterrichten nur Deutsch erweitert seit 50 Jahren. Eigentlich wäre es vielleicht richtig, das Staatsgymnasium für die deutsche Sprache in Riga. Das wäre dann sicherlich richtig. Ja. Aber na, wie wir heißen, so heißen wir jetzt. Aber ich sage immer, das staatliche deutsche Gymnasium mit dem erweiterten Englischunterricht, das wäre richtig.
Es sind also keine Deutschen, die das Gymnasium besuchen. Die Motivation der lettischen Schüler hat keine kulturellen Wurzeln. Was ist es dann, was sie anzieht?
Das sind Traditionen und das ist die Familie. Das sind Leute, die hier in der Umgebung wohnen. Und das bedeutet, wenn schon Oma die Schule besucht hat, die Mutter die Schule besucht hat, dann kommt auch das Enkelkind in die Schule. Das ist ganz einfach. Also unsere Familie ist auch in der dritten Generation hier.
Wir sind also wieder bei der Einbindung in den Stadtteil. Ein Blick auf die Entstehung der Schule vor über 90 Jahren zeigt, woher das Deutsch in ihrem Namen auch kommt.
Vor 100 Jahren, es gab keine lettische Intelligenz in Riga. Wo war die zu finden? Ein Teil war in Berlin, ein war in Dorpat und ein Teil war in St. Petersburg. Und die, die in St. Petersburg waren, die wollten für ihre Kinder dann ein Gymnasium eröffnen. Und zwar auf deutsche Art, ein deutsches Gymnasium. Und jetzt haben wir festgestellt, es gibt Briefwechsel zwischen Berlin und St. Petersburg, wie dann diese Schule aussehen muss. Aber Gott sei Dank, damals haben sie da die Schule nicht eröffnet, weil sie nicht genügend Geld hatten. Aber später, nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution, kehrten sie dann nach Lettland zurück. Aber die Idee blieb. Und 1921 wurde unsere Schule gegründet. Die ersten 10 Jahre haben wir kein Schulgebäude gehabt. Der Unterricht fand in verschiedenen Räumlichkeiten statt. Erst 10 Jahre später wurde das tolle Gebäude gebaut. Hier, also in Hagensberg, zwischen den Sanddünen und zwischen Kiefern. Und deswegen sind wir auf unser Schulgebäude so stolz.
Die deutsche Sprache ist eine wichtige, aber nicht die einzige Spezialisierung des deutschen Gymnasiums. Doch sie soll auf jeden Fall bewahrt werden.
Zwei Richtungen sind für uns immer wichtig gewesen, Mathe und Fremdsprachen. Und bis zum heutigen Tag haben wir das bewahrt. Wir sind 7-mal umgetauft worden, aber unserer Tradition sind wir immer treu geblieben. Deutschunterricht gehört auch zu unseren Traditionen und seit 50 Jahren erteilen wir erweiterten Deutschunterricht. Erweitert, das bedeutet von 7 Jahren an. Zu meiner Schulzeit war es von 6 Jahren an noch, also vor der Schule. Und in Gruppen. Die Klasse wird in Gruppen geteilt während des Deutschunterrichts. Das heißt 8 bis 12 Personen. Und es werden auch Fächer auf Deutsch unterrichtet. Jetzt haben wir uns schon so weit entwickelt, dass wir sogar in der deutschen Sprache studieren können. Das ist ebenso mit der russischen Sprache. Und jetzt, um die deutsche Sprache zu retten, machen wir erweiterten Englischunterricht. Aber die zweite Fremdsprache ist dann Deutsch. Und dann können wir auch erfolgreich noch Deutsch unterrichten. Das heißt, den begabtesten Schülern, die schon sprachlich begabt sind.
Eine auf den ersten Blick etwas umständliche Art, den erweiterten Deutschunterricht zu erhalten. Das Interesse am Deutschunterricht und am Unterricht auf Deutsch ist jedenfalls da. Und dieser wird auch durch andere Maßnahmen weiter ermöglicht.
Wir haben Glück, wir haben noch unsere Grundschule. Deswegen haben wir immer Leute für die 7. Klasse, die dann Deutsch als erste Fremdsprache haben möchten. Aber im ganzen Lande ist es ganz anders. Und die Situation war folgende. 1994 habe ich verstanden, dass es sehr schlimm sein kann. Diese Schule wollte man reorganisieren. Das bedeutet, dass 14 Deutschlehrer wurden dann arbeitslos. Und dann haben wir uns eingesetzt. Wir haben für unsere Grundschule andere Räume hier in der Nähe bekommen. Die ersten 4 Klassen übersiedeln in das andere Gebäude. Und wir haben dann die DSD-Prüfung beantragt bei der Kultusministerkonferenz. Und nach 3 Jahren haben wir das Recht bekommen, also diese Prüfung abzunehmen. Und das war unsere Rettung. So haben wir dann also hier die deutsche Sprache als erste Fremdsprache bewahrt.
Außerdem bleibt den Schülern, die sich für das deutsche Gymnasium entscheiden, keine Wahl. Die pädagogische Erfahrung zeigt übrigens auch in Lettland, dass die Sprachreihenfolge Deutsch-Englisch sinnvoll ist.
Wir machen das ganz einfach. Es gibt nur deutsche Klassen. Gefällt es Ihnen oder gefällt es Ihnen nicht? Also dann dürfen Sie ruhig eine andere Schule wählen. Also in der Grundschule mischen wir die Sprachen nicht. Die fangen dann mit 7 Jahren an. Und es ist noch eine Sache, wenn ein lettisches Kind mit der deutschen Sprache als Fremdsprache beginnt, dann ist es besser. Er kann dann besser auch Englisch später lernen. Aber wenn das umgekehrt ist, dann hat er weniger Erfolg beim Deutschlernen.
Nur bei den Bildungspolitikern kommt diese Botschaft nicht an. In Lettland noch weniger, da neben dem Englisch auch Russisch stark gefragt ist. Die trotzdem hohe Nachfrage nach Deutsch erfordert ein Auswahlverfahren, aber nicht für alle.
Wir veranstalten jedes Jahr die offene Staatsolympiade für Fach Deutsch. Und dann die Sieger werden ohne Eintrittsprüfungen aufgenommen. Und sonst müssen die einen grammatischen Test schreiben. Also wir möchten doch wissen, also was für Kenntnisse die Schüler haben.
Das staatliche deutsche Gymnasium Riga bietet erweiterten Deutschunterricht und Unterricht in Deutsch. In welchem Umfang und in welchen Fächern?
Bis der 9. Klasse sind es 5 Stunden pro Woche. Und dann auf der Gymnasialebene, da haben wir Geografie, Geschichte, natürlich auch deutsche Literatur, Einführung in die Wirtschaft. Dann haben wir Übersetzungstheorie. Ja, das heißt also, die Schüler lernen schon Dolmetschen und übersetzen. Und die Besten haben dann die Möglichkeit, Dolmetscher zu spielen bei der Verleihung der DSD-Diplome. Das wird immer so festlich gemacht. Auch in diesem Jahr war das in der kleinen Gilde bei Herrn Dehne, bei dem Fachberater. Ja, da dürfen sie schon eingesetzt werden.
Also ein auf spätere Anwendung bezogenes Lernen, das die Chancen im Berufsleben erhöht. Die Literatur kommt aber durch die in den 90er Jahren gesenkten Stundenzahlen etwas zu kurz.
Bis 1995 haben wir noch Unterricht auch samstags gehabt. Und dann dürften wir 44 Wochenstunden haben. Aber dann wurde das stark reduziert, 8 Stunden weniger. Jetzt dürfen wir nur bis 36 Wochenstunden haben. Und also wir müssen dann unser Lehrprogramm reduzieren. Und das tut mir wirklich leid. Also nicht nur deutsche Literatur können wir jetzt so richtig beibringen, auch russische Literatur müssen wir wegstreichen. Das hängt nur vom Geld ab.
Dazu kommt noch zum einen die Schwierigkeit der Auswahl, selbst wenn es sinnvolle Vorschläge gibt, und zum anderen ein fehlendes Angebot.
Also das darf der Lehrer selbst entscheiden, was gelesen wird aus der Epoche, aus der konkreten Epoche. Zentralstelle für Auslandsschulwesen hat jetzt solch eine Bewegung Lesefüchse, aber das ist eigentlich unsere alte Hauslektüre, das ist nichts Neues. Also 5 Bücher pro Schuljahr werden vorgeschlagen und dann alle Schüler lesen das Gleiche in allen Schulen und danach diskutieren sie darüber. Und dann gibt es auch einen Wettbewerb. Wir haben Probleme, also zwar Kinderbücher, deutsche Kinderbücher. Nennen Sie mir bitte deutsche Kinderbuchautoren. Ich wäre Ihnen äußerst dankbar.
Die Antworten auf diese Frage nach aktuellen Autoren fallen spärlich aus. Und überhaupt, können die Schüler sich diese Bücher leisten?
Gott sei Dank, wir haben Opas und Omas in Deutschland, die uns unterstützen. Förderverein Brücke zum Baltikum. Und also das ist unsere einzige Rettung. Ja? Also wir schicken die Bücherlisten und dann bekommen wir die Bücher hierher geliefert, in die Schule geliefert. Anders geht's nicht. Also die Familien können das nicht bezahlen, natürlich, das ist klar.
Uwe Hankamp stellte Ihnen das deutsche Gymnasium in Riga und das Funktionieren des dortigen Deutschunterrichts vor. Gesprächspartnerin war die Direktorin der Schule, Sandra Schiele. Mehr Informationen zum Gymnasium unter www.rvvg.de. lt-de. Riga ist ab dem 1. Januar 2014 europäische Kulturhauptstadt. Auf der Internetseite riga2014.org gibt es eine englischsprachige Version zu den Veranstaltungen.